Ja, herzlich willkommen zu Rund um den Hesselberg. Und Rund um den Hesselberg hat heute einen besonderen Gast, den Klaus Schülein von der Firma Rehat GmbH aus Ehingen und zweiter Bürgermeister aus Wassertrüdingen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind und sage herzlich willkommen.
Vielen Dank, bin gerne gekommen.
Herr Schülein, Sie sind zweiter Bürgermeister. Seit wann sind Sie es in Wassertrüdingen?
Seit November 2018.
Okay. Da,
seit der Zeit, wo der Herr Ulsch Bürgermeister wurde, da hat die zweite Bürgermeisterin ihr Amt aufgegeben und somit bin ich dann vom Stadtrat gewählt worden.
Okay, man sagt ja immer, so viel Stress braucht man nicht, aber Sie haben sich den angetan, den Stress?
Ja, natürlich. Also ich meine, als zweiter Bürgermeister kann man noch ein bisschen mehr gestalten als normaler Stadtrat. Ja, hatte man also noch mal mehr Einfluss. Und mir hat schon immer sehr viel Spaß gemacht, wenn man selber was gestalten kann. Deswegen bin ich ja auch Unternehmer geworden, wo ich Entscheidungen selber treffen kann. In der Kommunalpolitik ist es leider etwas schwieriger. Muss man viele Dinge beachten und vor allen Dingen Mehrheiten gewinnen.
Sie haben ja eine Firma in Ehingen und Ehingen gehört ja zum Hesselberg und das passt ja in unsere Sendung rund um den Hesselberg. Sie sind seit 40 Jahren dort und was produzieren Sie dort? Was machen Sie?
Also genau sind es am 1. Oktober jetzt 42 Jahre gewesen, ja. Und wir produzieren in Ehingen, also begonnen habe ich mit Verschleißteile aus der Ziegelindustrie, aus der Keramikindustrie. Mittlerweile haben wir dort sehr viele Standbeine. Also wir machen Abwasser, sind in Abwassertechnik, wir machen Wasserkraftanlagen, wir sind im Biogasbereich, in der Landwirtschaft, also überall, wo es Verschleiß gibt und eben dann in erneuerbare Energien.
Okay, was kann man sich darunter vorstellen, wenn Sie sagen, Sie haben Förderschnecken, Abwassertechnik, braucht das der normale Haushalt, brauchen das Firmen, brauchen das Stadtwerke oder wer bezieht bei Ihnen dann diese Sachen?
Also das sind die Ziegelwerke, ich baue ja zurzeit selber ein Haus, sind jetzt gerade drei Lastzüge Steine gekommen von einem Kunden von uns aus Dachau. Also das Innenleben von einer Maschine, von einem Extruder, das ist so eine Schnecke. Und die hat extrem hohen Verschleiß, weil ja da sehr viel Sand drin ist. Und früher wurden das alle, mussten das alle 4 Wochen getauscht werden. Und heute durch unseren Verschleißschutz können die Kunden eben, je nachdem wie viele Schichten da sie fahren, zwischen einem halben Jahr und einem Jahr die Teile in der Maschine lassen.
Mhm. Was sind denn so Ihre Zielgruppen für Ihre Sachen, die Sie herstellen?
Wie gesagt, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben sehr viele Zielgruppen und es hat sich eben im Laufe der Zeit so entwickelt. Bei Beginn war, was ich jetzt schon gerade erzählt habe, das waren die Verschleißteile für die Ziegelindustrie. Und dann hat man sich überlegt, wie kann man, in welchen Bereichen kann man weiter wachsen. Wir haben alles, was wir machen, hat irgendwo mit Schnecken zu tun, ja, so auch im Abwasserbereich. Die erste Schnecke im Abwasserbereich, die ich gemacht habe, da war übrigens in Wassertrüdingen in der Kläranlage eine Wasserhebeschnecke. Das war 1995 und die läuft heute noch und da würde ich auch nochmal 30 Jahre Garantie drauf geben. Also die hat keinerlei Verschleiß. Das Einzige, was bisher in den 30 Jahren, wo sie jetzt läuft, kaputt gegangen ist, ist ein Lager, weil ein Lager ist ein Verschleißteil für 1200 Euro. Also das ist alles sehr beständig, was wir machen, ja.
Was gibt es denn noch so an Innovationen in der Technik, die Sie herstellen? Haben Sie was Neues entwickelt? Gibt es da irgendwas, was man braucht, was gebraucht wird?
Ja, also wir haben ja die Ziegelindustrie kann man sagen, revolutioniert. Wir haben vor knapp 20 Jahren über Thermografie ein System entwickelt, wo man Extruder genau analysieren kann. Also zu der Zeit, heute kriegt man ja eine Thermokamera für 1200 oder 1500 Euro. Die erste, die ich gekauft habe, hat 90.000 D-Mark gekostet. Und über diese Technik konnten wir zum ersten Mal in das Innenleben von einem Extruder reinschauen. Und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass wir die Maschinen entsprechend optimieren konnten. Wir haben dann auch ein Patent angemeldet. Das ist jetzt ausgelaufen nach über 20 Jahren. Und da haben wir etwa 300 Maschinen weltweit optimiert. Und zwar mit dem Ziel, die Energiekosten zu senken und die Leistung zu erhöhen. Ja, und wir schaffen das bis heute, ohne dass wir einen Wettbewerber haben, dass wir die Energiekosten an so einem Extruder um 30% reduzieren und die Leistung, je nachdem, wie gut die Maschine vorher war, auch zwischen 20% und 30% zu erhöhen. Und das war eine echte Revolution in der Ziegelindustrie. Und das hat uns bis heute niemand nachgemacht, niemand geschafft, auch wenn das Patent jetzt ausgelaufen ist. Ja. Und mit dieser Technik haben wir in Indien Maschinen optimiert, in Russland Maschinen optimiert, also weltweit eigentlich bestehende Maschinen. Und über diese Innovation war mir dann klar, also wenn wir die Maschinen der Wettbewerber so optimieren können, dann können wir auch eigene Maschinen bauen. Und das war der Schritt hin zum Maschinenbau. Nämlich, weil mir klar war, also das Gehäuse, der Generator, der Motor und das Getriebe, das kaufen die anderen auch zu. Das Gehäuse können wir auch selber machen. Und wenn ich das Innenleben beherrsche, das Know-how habe, was in der Maschine passiert, dann kann ich auch eigene Maschinen bauen. Und dann haben wir im Jahr 2000 eigene Extrude entwickelt und auf den Markt gebracht. Auf der Messe in München, internationale Fachmesse, und damit sind wir bis heute sehr erfolgreich.
Mhm. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft Ihrer Firma vor? Was sind so Ihre Ziele? Was ist Ihnen persönlich besonders wichtig?
Ja gut, also mir, zum einen habe ich ja die Firma in Ehingen an meinen Sohn bereits übergeben, deswegen habe ich ja in Anführungsstrichen so viel Zeit für den Stadtrat. Ja, und mein Ziel, ich habe immer auf ein Ziel hingearbeitet, nämlich, dass ich mal eine zukunftsfähige Firma meinem Sohn übergeben kann. Ja, denn als Familienunternehmer haben wir den großen Nachteil immer eben, dass die Regelung mit der Nachfolge, ja. Und wenn ich kein attraktives Unternehmen habe, dann hat auch mein Sohn kein Interesse, da einzusteigen. Ja? Und das ist mir zum Glück gelungen, ja? Sodass wir zum einen finanziell unabhängig sind und dass wir sehr, sehr breit aufgestellt sind. Und das sichert uns auch jetzt. Wir sind ja jetzt wieder in einer massiven Krise, die ich aber persönlich schon mal 2017, 2018 durchlebt habe, ja, nämlich die Finanzkrise. Da hatten wir kommen da später sicherlich noch drauf, auf die anderen Unternehmen. Ich habe ja Unternehmen, wo wir dann eben rein Maschinenbau betreiben und das Ehingen, wo wir dieses Regeneriergeschäft machen und damit sehr breit aufgestellt sind. In Ehingen hatten wir damals nur 13% Umsatzeinbruch in der Finanzkrise und im Anlagenbau, Maschinenbau 50% von einem Jahr auf den anderen. Ja. Und das gibt uns bei Rehard diese Stabilität, weil wir so breit aufgestellt sind. Jetzt macht die Ziegelindustrie, die Keramikindustrie macht noch 30-35% vom Umsatz aus. Ja. Und wir haben aber auch noch Wachstumsmärkte, wie zum Beispiel im Biogasbereich zum Beispiel, da gibt es noch Wachstumspotenziale für uns und auch in der Wasserkraft haben wir natürlich noch Wachstumspotenzial und in der Abwassertechnik, ja.
Sie sprachen gerade von anderen Firmen, was haben Sie noch für Firmen?
Also ich habe ja in meinem Unternehmerleben insgesamt 6 Firmen gegründet, ja. Eine davon, die größte davon ist in Ehingen. Das sind jetzt im Moment 130 Mitarbeiter. Dann die am nächsten hier, die nächste Firma in Schnelldorf, Schnelldorfer Maschinenbau GmbH. Ganz anderer Bereich, ganz andere Technik. Da machen wir automatisiertes Schweißen. Wir bauen zum Beispiel solche Maschinen, die Jeremias in großen Stückzahlen in Wassertrüdingen hat, wo sie die Edelstahlrohre, die Kaminrohre produzieren. Dafür bauen wir Maschinen weltweit. Sehr guter Markt ist zurzeit auch USA. Diese Firma habe ich allerdings jetzt zum 1. Januar verkauft, weil das vom Gesamtkonzept für die Nachfolge keinen Sinn gemacht hat. Ja? Also mir gehören die Immobilie, aber die Firma habe ich verkauft und zwar auch ein Familienunternehmer, sodass die Firma sehr, sehr gute Wachstumschancen auch in der Zukunft hat und auch die Zukunft der Firma auf jeden Fall gesichert ist. Ja. Und dann haben wir ja in Rumänien eine Niederlassung, wo wir produzieren, wo ich jetzt gerade vor 2 Wochen war. Dann haben wir in Russland eine Firma, die noch produziert, ja, aber sehr, sehr schwierig ist, weil ich seit 3 Jahren nicht mehr hin konnte. Und dann haben wir noch in Thüringen eine Firma, die ähnliches Produktportfolio hat wie jetzt die Rehat GmbH in Ichingen. Die heißt auch Rehat GmbH Thüringen. Ja. Das sind so die Standorte. Und in Wassertrüdingen zahle ich auch noch Gewerbesteuer. Da habe ich noch eine Firma gegründet, wo ich in erneuerbare Energien investiert habe. Also das ist nur ein Büro.
Für mich ist es eine tolle Sache, wenn ich das so höre, was Sie alles gemacht haben. Jetzt werden Sie noch Bürgermeister. Jetzt frage ich Sie einfach mal ganz frech nach Ihrem Alter.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, oder?
Ja, super. Mit 66, ja, toll. Dann wünsche ich Ihnen für die Bürgermeisterwahlen im März viel
Na gut,
Erfolg.
Und ich will ja nicht Bürgermeister werden, also bitte nicht zweite, falsch verstehen.
Zweiter.
Auch, ich muss auch nicht mehr Zweiter werden, ja. Das entscheidet ja nicht der Wähler, ob ich Zweiter werde, sondern es entscheidet der Stadtrat. Mhm. Dafür ist es wichtig, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen. Und dann, ja, das lasse ich auf mich zukommen. Da ist noch gar nichts entschieden. Ja.
Okay. Was wünschen Sie sich denn so für Ihre Familie und für sich selbst so für die nächsten Jahre?
Ja gut, für meine Familie, also ich bin sehr glücklich mit meiner Familie, bin auch sehr glücklich verheiratet und wir haben mittlerweile 5 Enkel, der 6. ist unterwegs. Wir wohnen sehr nah zusammen in der Oettinger Straße und es macht sehr viel Spaß, weil die Enkel jeden Tag zu uns kommen. Und genau, meine Frau und ich, wir bauen uns jetzt noch ein kleineres Häuschen, weil die eine Tochter jetzt dann unser jetziges Haus nimmt und wir brauchen kein so großes Haus mehr. Wir bauen jetzt gerade ohne Keller nochmal ein kleines Häuschen und dann ist die Familie hier beieinander und da kann man sehr viele schöne Dinge erleben. Natürlich möchte ich es auch etwas ruhiger haben. Deswegen habe ich ja auch jetzt das Schnelldorfer Maschinenbau verkauft. Das Thüringen sind wir gerade in Eruieren. Ob man das in Ehingen integriert oder wie man das macht, da gibt es verschiedene Varianten, da laufen schon Gespräche. Und das Rumänien, das wird auch in Ehingen investiert, also mal integriert werden, weil diese ganzen Bereiche sehr eng miteinander verknüpft sind. Und ich werde mich dann langsam zurückziehen. In den nächsten 2-3 Jahren ist für mich so geplant und werde mich dann mehr aufs Familienleben konzentrieren und auf meine, ich will nicht sagen, nicht vorhandenen Hobbys, aber sehr geringe Anzahl von Hobbys, zum Beispiel Radfahren und ich bin ja ein großer Fußballfan von 1860 München, fahre dann öfter mal ins Stadion, ja. Mhm.
Wie sehen Sie denn momentan die Lage? Es ist ja momentan eine schwierige Geschäftslage. Gibt es da noch Marktchancen, Herausforderungen? Oder wie schätzen Sie das Ganze ein? Also wenn ich jetzt gerade an Russland denke oder an andere Länder.
Ja, also Russland ist jetzt für uns zum Glück kein so wichtiger Markt. Ja? Und es hat ja bis vor einem Jahr ungefähr noch funktioniert. Dann hat Putin die Beziehungen so erschwert, dass man auch kein Geldtransfer mehr möglich ist nach Deutschland. Also die können auch die Werkstoffe bei uns nicht mehr einkaufen. Ja? Mhm. Da die Chinesen drücken jetzt auf den Markt und füllen das Vakuum, ja, weil alle anderen sind raus, alle unsere Wettbewerber sind raus. Wir hatten deutsche Wettbewerber, tschechischen Wettbewerber in Russland, die sind alle raus aus Russland. Wir sind geblieben, weil ich nicht wollte, dass die Leute auf der Straße stehen, die für diese ganze Misere nichts können. Ja. Deswegen, wir sind über Internet und so weiter in regelmäßigen Kontakt. Aber das läuft so einigermaßen eigentlich weiter. Unsere Perspektive, uns, wie ich vorhin schon gesagt habe, uns trifft diese Misere zum Glück nicht so sehr, weil wir in großen Teilen Dienstleister sind. Ja? Und wenn die Maschinen produzieren und sie produzieren, also jetzt weltweit, die produzieren ja noch, ja, und dann brauchen sie unsere Verschleißteile, also sonst können sie nicht produzieren. Wenn die Extrude zum Beispiel ist ein Herzstück von der Produktion und deswegen, wenn das verschlissen ist, dann kann er nicht sagen, ich warte jetzt 2 Jahre, sondern er muss das kaufen. Das ist unser Vorteil, deswegen sind wir auch nicht so sehr von dieser Krise betroffen. Und wir können eben gesagt, es gibt auch immer wieder Highlights, wie es vor 20 Jahren mal ein Highlight war, ja, was unverhofft kommt. Wir hatten ja damals das russische Atom-U-Boot, diese Kette gebaut, wo das russische Atom-U-Boot zersägt wurde. Das sind dann immer wieder so Überraschungen, die man auch immer wieder erlebt. Und auf solche Dinge ist man ein Stück weit dann natürlich auch angewiesen. Aber wichtig ist, dass man Qualität am Markt liefert, dass man absolut zuverlässig ist. Das war immer unsere Stärke und deswegen habe ich Kunden, die seit 1983 bei uns kaufen. Ja.
Aber jetzt erzählen Sie doch mal für die Jüngeren, was war damals mit der Kette und dem U-Boot? Also die es nicht wissen und nicht kennen, dass Sie sowas Innovatives gemacht haben.
Ja, also in der Barentssee ist ein russisches Atomboot untergegangen und der Druck auf damals auch schon Präsident Putin war so hoch, dass sie die Besatzung bergen mussten, ja, und nicht da unten lassen können. Und deswegen haben sie nach einer Möglichkeit gesucht, wie man das Boot zersägen kann und dann heben kann. Das war ein Atom-U-Boot, das heißt, der Reaktor, der liegt heute noch da unten, der wurde abgetrennt und der Rest wurde dann gehoben und wurde dann nach Murmansk gebracht.
Wie tief war das?
Das war ungefähr 60 Meter Tiefe, ja. Okay. Und wir haben, beziehungsweise wir waren schon in Kontakt mit Firmen in Holland, die nach so einer Technik gesucht haben. Es gibt spezielle Firmen, in Holland, die ist sogenannte Bergefirmen, die so havarierte Schiffe bergen, ja. Und mit denen, da haben wir schon Tests gemacht und haben in Rotterdam im Hafen schon mal probeweise so ein Schiff zersägt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die sind aber sehr aufwendig. Also das heißt, man kann mit Unterwasser, also Metall kann man unter Wasser Plasma schneiden zum Beispiel, ist kein Problem. Aber ich habe ja ganz unterschiedliche Materialien, die ich zerschneiden muss. Also an Holz kann ich wieder nicht ran und so weiter. Brauche ich wieder andere Technik. Also es ist sehr, sehr aufwendig. Und deswegen haben wir eine Kette entwickelt. Das war also wie auf einem Drahtseil, eine Perlen aufgefädelt auf die Kette. Und haben wir Hartmetall gelötet. Und dann wurde das praktisch die Kette hin und her bewegt und somit wurde das Schiff dann durchgeschnitten. Das ist, also bei der Kursk hat es einen Monat gedauert, ja. Am Anfang ist es einfach, weil ja die Spannung noch da ist, nach unten, aber unten, wenn es immer gerade wird, wird die Spannung natürlich schwierig und dann ist da 2 Meter Schlamm und so am Boden. Und das war eigentlich schon eine Revolution und das hat sich dann auch nochmal.
Das wurde mit Kameras überwacht oder wie habt ihr das
dann? Da gibt's einen Film, gibt's einen Film drüber. Also wir durften nicht hin, weil das war ja hochgeheim. Ja. Wir haben auch kein Material. Wir wussten auch nicht, welcher Stahl das ist, ja. Weil die Russen, wir wollten eigentlich das testen und aber die haben nichts rausgegeben. Aber wie gesagt, es hat funktioniert. Und wir hatten dann später auch nochmal, gab ja 3 Jahre später nochmal eine Bergung im Ärmelkanal, wo die Tricolor hieß das, war ein Frachtschiff, wo 3000 Autos und Schlepper und alles Mögliche da drauf war. Und die ist an einer Stelle gesunken, wo zu seicht war und die Gefahr zu groß war, dass wenn bei Ebbe, dass Schiffe da hängen bleiben. Deswegen musste die geborgen werden. Also es gibt noch viele Schiffe am Meeresgrund, aber das interessiert keinen, weil da muss ja jemand bezahlen, ja. Und dort wurde auch wieder unsere Technik eingesetzt, nur in umgekehrter Form. Da hat man eben wegen dem Problem, dass man nach unten das dann sehr lange dauert, da hat man die Kette unten durchgefädelt und hat dann links und rechts 2 Schiffe und hat dann von unten nach oben geschnitten. Genau das umgekehrte Prinzip. Das hat hat auch sehr gut funktioniert.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann wie so eine, ist das ein Rundlauf oder ist das nur hin und her? Oder?
Es wird nur hin und her bewegt, ja. Okay. Und der Vorteil bei der Kette ist halt, dass ich die einzelnen Kettenglieder austauschen kann, ja. Mhm. Ich schneide nur in einem bestimmten Bereich. Okay. Und wenn das stumpf ist, dann mache ich das runter, tue ich neue Glieder drauf und dann kann ich praktisch weiter sägen, ja.
Ihr seid schon toll. Muss man wirklich sagen. Herr Schölein, Sie sind ja vielseitig engagiert. Gibt es gemeinnützige oder soziale Projekte, die Sie unterstützen?
Da gibt's eine ganze Menge, ja. Ja,
erzählen Sie ein paar.
Die Firma, also ganze Menge, die wir unterstützen um Hesselberg, ja. Also sehr stark bin ich in Wasserdrüdingen mit DSV engagiert, ja. sowie in der Tischtennisabteilung, auch in der Fußballabteilung. Und der Sohn macht das jetzt anders, nämlich er gibt einen bestimmten Prozentsatz vom Gewinn, wird praktisch für solche Zwecke ausgegeben und die Hälfte entscheidet der Unternehmer und die andere Hälfte entscheidet die Belegschaft. Also da wird dann praktisch Vorschläge gesammelt in der Belegschaft und dann wird abgestimmt und welches Projekt, das die meisten Stimmen bekommt, bekommt dann auch den Zuschlag. Ja. Also Kindergärten zum Beispiel wurden schon unterstützt oder auch das in Dingelsbühl der Rufbus zum Beispiel und ganz verschiedene Projekte in der Region auch. Wie gesagt, auch in Wasserdrüdingen selbstverständlich. Da sind wir in vielen Bereichen da auch aktiv und wollen von dem was weitergeben, was wir haben. Ja.
Toll. Zuletzt, Herr Schölein, was sind Ihre Ziele für jetzt, für die Zukunft und überhaupt?
Also mein wichtigstes Ziel ist, dass wir mit unserem Bürgermeisterkandidat die Wahl gewinnen. Das ist logischerweise ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Wasserdrüdingen, weil davon hängt die Zukunft in Wasserdrüdingen ab. Ganz einfach, ja. Und dafür werde ich arbeiten. Und wenn mir das nicht so wichtig wäre, würde ich auch nicht mehr kandidieren, ja, sondern ich möchte auf jeden Fall meinen Beitrag dazu leisten, dass Wasserdrüdingen, ich sage jetzt mal, wieder eine Perspektive hat, ja, und dass verschiedene Projekte angegangen werden oder Dinge angegangen werden, die jetzt aus meiner Sicht vernachlässigt wurden, dass wir uns zu wenig um die Unternehmen kümmern. Also ich stelle nur fest, dass wer sich um die Unternehmen, das bin einzig und allein ich. Also ich wüsste nicht, dass irgendwie jemand sich sonst um die Unternehmer kümmert. Ich bin da sehr nah dran. Ja, ich verrate Ihnen jetzt nichts, aber ich bin auch sehr nah an der Firma Buckel dran, hatte erst letzte Woche ein intensives Gespräch, ja, mit Senior Buckel und Junior Buckel und so, und aber darüber kann man in der Öffentlichkeit nicht sprechen, das ist klar, aber das ist ganz, ganz wichtig für Wasserdrüdingen, ja, dass dieser Betrieb weitergeht, ja, und es besteht immer noch die Chance, dass es weitergeht. Ja? Also das ist noch nicht beerdigt. Das, was in der Zeitung stand, war falsch. Und insofern haben wir immer noch Hoffnung und dass es weitergeht. Ja? Und zwar
dauert es noch lange, bis da eine Entscheidung kommt? Oder?
Ja gut, das ist natürlich in solchen komplexen Gesprächen immer sehr schwierig, da eine Aussage zu machen. Idealerweise wäre, wenn in diesem Jahr noch eine Entscheidung fallen würde. Wir haben, warum ist der Betrieb so wichtig, ja, in Wasserdrüdingen? Zum einen für die Stadt natürlich, weil der Abwasserbereich großer Zahler ist, im Wasserbereich natürlich großer Abnehmer ist und das für Gesamtwasserdrüdingen natürlich einen günstigen Preis macht, ja. Und aber warum ist der für die Hühner so wichtig oder für die geschlachtet werden müssen, ja? Wenn, so wie wir es jetzt haben, so eine Hühnerpest ausbricht, ja, dann machen die Polen die Grenzen dicht. Und was machen sie dann mit den Hühnern? Es gibt nichts mehr. Ja? Also hier in ganz Süddeutschland gibt es keine Möglichkeit mehr, keinen Betrieb mehr, wo die Hühner geschlachtet werden können. Also dann ist die Katastrophe perfekt in Deutschland, ja. Und das sieht man leider nicht. Und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass man diesen Betrieb so kaputt gemacht hat, aber wirklich kaputt gemacht hat, was nicht notwendig gewesen wäre in meinen Augen, ja. Sondern es gab Verfehlungen, ja. Das waren 3-4 Leute. Und die wurden identifiziert, und wenn man diese Leute entlassen hätte und ein paar Mängel waren in der Technik da, ja, denn daneben dran ist die Firma, die hätten die in Wassertrüdingen, die hätten diese Mängel beheben können, ja, und dazu war die Firma auch bereit, aber das war leider von Behördenseiten nicht gewollt, und so hat man den Betrieb also wirklich tot gemacht, ja. Und also es ist unvorstellbar, wie sowas, wie heute solche Entscheidungen getroffen werden und dann 130 Mitarbeiter auf der Straße stehen.
Okay. Eine interessante Nachricht. Danke, dass Sie die hier bei Rund um den Hesselberg geäußert haben. Was wünschen Sie sich jetzt trotzdem für Weihnachten und für Ihre Familie? Das ist der letzte Wunsch, den ich Ihnen aus der Nase hole.
Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall ein friedliches, ruhiges Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Wir sind eine große Familie, deswegen haben wir uns im neuen Haus auch wieder einen großen Esstisch geplant, dass alle Kinder kommen können und wir gemeinsam Weihnachten gemeinsam feiern können.
Okay, Herr Schülein, ich sag danke, dass Sie da waren. Und da kommt schon unsere Abschlussmusik wieder. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen viel Erfolg für die Wahl und für Ihre Partei. Und wir haben ja auch noch euren Kandidaten demnächst hier zum Interview.
Sehr gut.
Und danke.
Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ja.